somewhere. Whole lot of smoke is everywhere. I'm sick.
Hallo bei Lama unterwegs, wieder bereit zum Spucken. Mal sehen, was heute so des Weges kommt. Ich sehe mich um und habe schon ein paar Magazine unterwegs durchgesehen und mir angeschaut. Naja, ein Thema, das in einem Roman an und für sich angeschrieben worden ist. Ich hätte mir merken sollen, welcher Roman das ist und wer das geschrieben hat, dann wäre das natürlich gleich auch eine sinnvolle Art von Literaturbesprechung geworden. Aber wie das eben so ist, weiß ich das jetzt nicht. Es ist aber auch eher egal, weil das Thema schon sehr lange herumkursiert. Nämlich das Thema, ich meine, mittlerweile eben ist es zu einer Art möglichen Realität geworden, aber schon sehr lange beschäftigen wir uns mit dem möglichen Erschaffen virtueller Intelligenzen. Und das Thema dieses Buches, ja, wahrscheinlich werdet ihr das selber irgendwo im Internet rausfinden können, welches Buch das ist, von dem ich gerade rede. Vielleicht finde ich es selber auch raus. Ich könnte es eigentlich selber im Internet raussuchen, aber wie gesagt, ich habe keinen Bock. Das Prinzip ist, wir sind schon so weit, dass wir dabei sind, so starke Computer zu bauen, so starke Rechenalgorithmen und Modi zu entwerfen, dass es in einem möglichen Bereich liegt, eine Maschine zu erfinden, die dann imstande ist, sich selbst weiterzudenken. Und im Grunde, ja, wäre das die letzte Erfindung der Menschheit. Im Prinzip wäre danach jede Art von Weitergrübeln recht obsolet, weil ja diese Maschine einfach viel, viel, viel schneller denken kann. Alle Informationen, die wir so zur Verfügung haben, speichern kann und prinzipiell, je nach Rechenkapazität, und wir gehen davon immensen Rechenkapazitäten aus, die auf uns zukommen. Das, was wir jetzt so erleben, ist ein bisschen der Kinderscheiß. Ja, wahrscheinlich, wenn wir die früheren Ataris und Amigas und Commodore, was auch immer, 64 oder was nehmen und die jetzigen Superrechner, dann sind wir noch immer nicht dort bei dem Sprung, der uns bevorsteht. So zumindest die nachvollziehbare Theorie und wie wir sehen auch die Entwicklung der Computer. Das heißt, irgendwann einmal kann ein Superrechner einfach alle Informationen, die wir zur Verfügung haben und die wir dieser Maschine zur Verfügung stellen, einfach in relativ kurzer Zeit verarbeiten und dann auch noch alle möglichen Variationen, alle Möglichkeiten, die sich aus allen Einzelinformationen ergeben, durchgehen. Ich meine, das ist das Prinzip von, ja, ich weiß nicht, der Ewigkeit oder aller Universen, die wir uns vorstellen können, einer Unendlichkeit, wie auch immer. Das heißt, alle möglichen Varianten unseres Daseins und aller anderen Dasein können durchgespielt werden. Und im Prinzip eigentlich auch, wenn wir uns die virtuellen Welten vorstellen, die uns bevorstehen, die Möglichkeiten, die wir jetzt erst als Spiele auskundschaften, wären es auch quasi reale Möglichkeiten. Das heißt, dieser Supercomputer hätte die realistische Möglichkeit für die Welt, unendlich viele Realitäten zu erschaffen. Das ist ein Teil der Sache. Und der andere Teil ist, dass dieser Computer, diese Maschine, dieser Rechner, was auch immer, einfach selbst Maschinen erschaffen kann oder leben, je nachdem, wie man es definiert. Und im Prinzip über kurz oder lang uns Menschen wiederum überflüssig macht, was ein seltsamer Gedanke ist. Ich meine, wenn es gut geht, dann leben wir mehr oder weniger Seite an Seite und dann müssen wir uns im Grunde um die meisten Tätigkeiten arbeiten und dergleichen einfach keine Gedanken mehr machen. Das alles können die Maschinen übernehmen und wir könnten leben. Das wäre so, was seltsam wäre, wenn man an und für sich überflüssig ist, aber es wäre eine interessante Geschichte. Und auf der anderen Seite, wenn wir überflüssig sind, dann können wir natürlich auch in diversen Formen eingesetzt werden, gebraucht werden oder ausgelöscht werden. Ja, und das sind zum Teil diese Horrorvorstellungen oder auch realistische mögliche Szenarien einer, wie es, glaube ich, genannt wird, Dystopia, dem Gegenteil von Utopia, wo alles super ist. Ja, und was mir schon dann interessant erscheint, ist, auf der einen Seite ist der Gedanke, dass wir dann quasi sowas wie Gott erschaffen. Also, weiß nicht, so ein allwissendes Etwas, das sich noch weiterentwickelt und das wahnsinnig viel schneller und besser denken und machen kann, als wir es jemals könnten. Also irgendwie sowas Gottesähnliches. Und auf der anderen Seite haben wir es erschaffen. Also im Prinzip, ja, sind wir die Götter oder Gott oder Götter, wie auch immer. Und jetzt frage ich mich in so einer analogen Fragestellung, ob es vielleicht damals mit uns genauso gelaufen ist, ob Gott sowas wie wir war und oder die Götter und dann haben die sich immer weiterentwickelt und haben Sachen erschaffen und ihr Leben weiterentwickelt und haben irgendwann einmal uns erschaffen, Maschinen, die oder eben Kreaturen oder was auch immer, ein ganz besonderes Ding. Und ja, wir sind ihnen über den Kopf gewachsen oder sie haben sich ja sowieso selbst ausgelöscht, was wiederum auch eine Variante ist. Warum sollte diese Maschine grundsätzlich ein Interesse haben, wenn diese Maschine logisch denkt, dann hat sie einfach kein Interesse an etwas, das keinen Sinn ergibt. Also warum uns extra auslöschen? Außer wir haben einen bestimmten Nutzen oder unsere Auslöschung oder was auch immer. Diese Energielieferanten-Scheiße von Matrix, wie auch immer. Das alles kann sein, aber was, wenn das damals genauso passiert ist und dass wir jetzt wieder die Götter sind und etwas erschaffen, das ja sich selbst weiterentwickelt und das ist so eine Art Kettenreaktion, die sich durch die Geschichte zieht und dann kommt der Weltall und so weiter und ja, wir versuchen ja auch diese Regeln zu hinterlassen, so quasi für Roboter und so, wie das in den Filmen ist, erste Superdirektive, du darfst keinem Schaden zufügen und sowas. Das ist irgendwie so wie die 10 Gebote. Einfach wie die 10 Gebote, die uns Gott als Hauptdirektive mitgegeben hat, wie man so sagt. Und interessanterweise glauben noch immer wahnsinnig viele Menschen daran, also ja, auch in der westlichen Welt, wo es hauptsächlich säkular zugeht, wo die Religion möglicherweise im konkreten Sinn nicht so eine Rolle spielt, ist es doch so, dass viele Leute dann sagen, okay, sie gehen jetzt, also wenn sie jetzt Christen sind, gehen sie am Sonntag nicht unbedingt jede Woche in die Kirche oder halten sich an die Fastenzeiten oder so, aber sie halten die 10 Gebote schon für etwas Sinnvolles, Gutes. Wie auch immer das gelaufen ist, jedenfalls das hält sich. Und ich stelle mir vor, wie das ist, wenn in 5.000, 6.000 Jahren irgendwelche, ja, unserer Meinung nach Roboter, die sich dann aber schon extrem weiterentwickelt haben und aus organischem Material bestehen und dementsprechend sich selbst als ja, simple Lebewesen betrachten und nicht als eine genetisch-maschinelle Konstruktion, auch von den Hauptdirektiven oder Geboten oder was auch immer der alten Götter oder des Gottes oder was auch immer ihrer Erschaffer sprechen. Und dass das doch sinnvolle Sachen sind, auch wenn man sich hauptsächlich nicht mehr so damit verbinden kann, was diese alten Gesetze so daherreden. Und ich denke mir, ja, warum eigentlich? Also ich meine, wenn schon die erste Generation dieser Maschinen, die wir erschaffen, besser ist als wir, ja, dann, also die Hauptdirektive, keine Menschen zu verletzen, basiert ja nur auf Eigennutz. Und was für andere Direktiven würden wir einer für uns möglicherweise nützlichen, aber gleichzeitig beängstigenden Maschine, ja, was würden wir denn mitgeben wollen? Eben lauter eigennützige Sachen, dass sie uns jeden Gefallen tun sollen und gefälligst, ja, sich an die Ordnung halten und uns nicht in Frage stellen und so weiter. All diese Sachen machen sollen. Und ich wollte mir mal nach längerem mal wieder mit diesen 10 Geboten beschäftigen und einfach mal sehen, gibt es da Parallelen wirklich zu dem Gedanken, weil im ersten so Andenken glaube ich schon und das interessiert mich jetzt. Nachdem ich mal dieses Thema andenken musste. Und wenn man sich die 10 Gebote ansieht, und im Grunde wissen ja die wenigsten, auch die, die die 10 Gebote eigentlich super finden, nicht wirklich, was genau die 10 Gebote sind oder wie das noch genau war, denken meistens an, du sollst nicht töten, nicht stehlen. Aber die 10 Gebote insgesamt. Ja, und vielleicht ist es ganz gut, das mal zu wiederholen und zu sehen, was da wirklich an Parallelen da sind, welche Art von Analogie wir sehen. Das erste Gebot ist ja schon ganz interessant. Es besagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es gibt auch immer so diese abgekürzte, super prägnante Sloganform und dann schon eine ein bisschen ausgeführtere Originalfassung oder was das auch ist, genau. Aber es ist halt diese Grundfassung des Textes. Ich glaube, die Tafeln, naja, keine Ahnung, ob die jemals jemand gesehen hat, aber wir haben die ja so nicht, glaube ich doch. Jedenfalls, du sollst keine Götter neben mir haben. Was soll das? Ich meine, ich bin Gott, ich habe alles erschaffen. Ja, was soll es neben mir geben? Also, der Allwissende weiß jedenfalls von möglichen anderen Göttern. Ich meine, wenn du total auf der falschen Spur bist, dann ja, kann es mir schon scheißegal sein, woran du sonst glaubst. Ich gebe dir einfach die Möglichkeit, an das Richtige zu glauben, dich an das richtige Ding zu halten und du willst es nicht, naja. Was auch immer. Also, es ergibt nicht so viel Sinn, was? Und, aber, ja, dieser Gott wusste von anderen Göttern, jedenfalls hat er die Tür aufgemacht oder offen gelassen, wie auch immer. Finde ich Ja, bemerkenswert. Und die Frage stellt sich in dem Fall wieder, würden wir unseren Robotern und unseren virtuell künstlich intelligenten Lebewesen auch einen derartigen Satz mitgeben? Keine Ahnung, vielleicht, wenn wir davon ausgehen, wenn wir schon im Vorhinein davon ausgehen, dass schon die erste Generation dieser künstlichen Intelligenzen intelligenter wäre als wir, also von uns ausgesehen ein Gott wäre, dann ja, warum nicht? Wäre es naheliegend, diesen Lebewesen den ewigen Satz hineinzuprogrammieren, dass sie einfach nichts anderes über uns stellen sollen. Wie auch immer, erscheint mir eben so. Der zweite Befehl, das zweite Gebot ist ja, du sollst den Namen des Herrn nicht missbräuchlich verwenden. Das ist so mehr oder weniger aus dem Gedächtnis. Deswegen ein bisschen mühsam. Vielleicht schaue ich nachher nach, um sicher zu gehen. Vielleicht rede ich auch Blödsinn, aber ja, ist legitim. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr der Meinung seid, irgendwas ist ein Blödsinn oder ihr habt eine andere Meinung oder Fragen oder was auch immer, schreibt nebenbei an lama@artyshock.com. Artyshock, Artyshock. Wie auch immer, kann ein Blödsinn sein. Du sollst den Namen nicht missbräuchlich verwenden oder nicht verwenden. Naja, wie auch immer, das wäre mal gut gewesen. Prinzipiell, ich meine, nicht die vielleicht besten Taten der Menschheit sind im Namen des Herrn passiert. Oder zumindest sind ein paar ganz üble Sachen in seinem Namen passiert und dementsprechend war das möglicherweise ein guter Gedanke. Ja, und diese Möglichkeit liegt auch immer nahe, wenn man an irgendwas glaubt. Dementsprechend würden wir sowas unseren Robotern mitgeben wollen. Ja, möglicherweise schon, damit sie sich sinnlos zerstören, beziehungsweise damit sie uns wiederum nicht über logische Umwege ausradieren müssen. Also, ja. Dann kommt ein, wie ich so grundsätzlich finde, oder wenn man es jetzt so direkt anschaut, vielleicht ein bisschen seltsames Gebot, aber du sollst den Sabbat ehren oder den Feiertag, diesen freien Wochentag ehren oder in Ehren halten oder was auch immer. Ich meine, prinzipiell ja, aber wieso eigentlich? Wie kommt man drauf? Aber im Prinzip sehen wir, es ist kein freier Tag, sondern es ist eben dieser eine Tag, an dem man sich nicht den Arsch abarbeiten soll. Ich meine, früher haben die Leute auch möglicherweise andere Arbeitszeiten und Bedingungen gehabt. Wobei, die findet man eigentlich heute möglicherweise auch noch an einigen Plätzen dieser Welt. Nein, aber an dem einen Tag sollst du eben nicht dir sonst was abarbeiten, sondern mir gehören. Du kümmerst dich um mich, bringst mir Opfer in Form deiner Zeit, deines Familienlebens, deiner Gedanken, deines Fokuses. Und generell bei den Juden ist das ja völlig irre eigentlich, was die für Opfer, zumindest aus unserer heutigen Zeit ausgesehen, bringen müssen. Was seltsam ist, wie ich finde. Ich meine, die können Telefone benutzen, die können im Aufzug den Knopf nicht drücken und so weiter. Da gibt es eine kleine Industrie weltweit, die darauf spezialisiert ist, für sehr gläubige Juden Apparaturen zu bauen, damit sie technische Geräte in Gang setzen. Ja, also eben so Aufzugknöpfe zu drücken, ohne Knöpfe zu drücken und so. Also ist total seltsam. Wenn ihr euch interessiert, dann ja, schaut einfach nach im Internet. Ihr findet bestimmt genug Sachen. Ich habe da schon echt schräge Erfindungen gesehen, nur weil Menschen sonst nicht ihr Licht einschalten dürften oder nicht telefonieren dürften oder sonst irgendwas eingesetzt, das vielleicht ein bisschen zu streng ausgelegt wird. Wie auch immer, keine Ahnung. Ist, wie ich finde, doch auch wieder dahingehend konzipiert, dieses Gebot, dass man sich mit diesem Gott, mit diesem Herrn, mit diesem Erschaffer beschäftigt, dass man aktiv dabei bleibt, dass sich diese Gebote nicht auflösen und eben, ja, unsere Erschaffer, wenn wir eben die Erschaffer sind, dann wissen wir, welche Rolle Routine und so weiter eigentlich spielt. Ich meine, wir halten sehr viele Religionen oft für total seltsam und absurd und die Vorstellungen, die sie haben, für absurd. Und die Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, also jungfräuliche Geburt und Heiliger Geist und übers Wasser gehen oder diverse andere Geschichten, nach 3 Tagen aus dem Tod zurückkommen, auf der Erde wandeln, in den Himmel schweben, Gott und Mensch sein, all diese Sachen. Jetzt ganz simpel gesehen, wir halten sie für wahrscheinlich, also nicht für wahrscheinlicher, wenn wir jetzt nicht Tiefgläubige sind, aber doch für nicht total absurd. Und Sachen, die in anderen Religionen, die uns nicht mit der Muttermilch eingegeben worden sind, erscheinen uns teilweise total lächerlich. Ja? Egal, ob es der Affengott ist in Indien, der von Berg zu Berg springt und alles erschafft, oder ja, weiß nicht, der Sonnengott bei den Ägyptern oder Japanern oder die ganzen südamerikanischen Religionen, die klingen alle mehr so folkloristisch, nett, ein bisschen dümmlich, aber das mit unseren, sage ich mal, in diesen Breitengraden üblichen abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum, Islam, die erscheinen einfach irgendwo nachvollziehbarer. Die Heiligen und all das, all die Wunder, die passiert sind und so weiter, zumindest nicht total abartig. Und das hat ja dann doch viel mit eben Wiederholung und Routine und sich einleben und so weiter zu tun. Also würden wir auch versuchen, zwecks einer Überschaubarkeit und einer Kontrolle unseren Kreaturen diese Prinzipien nahezulegen oder einzuprogrammieren. Dann kommt das 4. Gebot natürlich. Du sollst Vater und Mutter ehren. Es ist so, zumindest im Koran, wenn ich mich nicht irre, steht, dass Gott weder Vater noch Mutter hat. Also der Ursprung aller Dinge ist, also kein Vater und keine Mutter hat, was dieses Gebot dann im Endeffekt nachvollziehbarer macht. Ich meine, der hat keinen Vater und keine Mutter, der muss niemanden ehren und er ist prinzipiell sowas wie Vater und Mutter für alle. Also müssen ihn alle ehren. Das ist irgendwie so ein bisschen eine, ich finde, Hinterrücksfinte, das hat man so als Allwissender, Allmächtiger eigentlich nicht nötig. Das muss man so nicht machen. Das ist eine Finte. Wenn ich keinen Vater und keine Mutter habe und ich bin allwissend, dann sollte ich wissen, was da läuft. Was ich besonders interessant finde, ist, dass diese Sachen so einseitig aufgebaut sind. Erstens gibt es kein Gebot den Kind oder den Kindern gegenüber. Also die sind nicht, gut, die sind nicht zu ehren. Okay, sagen wir, das ist jetzt so ein archaischer Scheiß mit nur nach oben gebuckelt. Es werden nur die Älteren geehrt. Die Jüngeren werden, ja was, geliebt. Ja, aber wäre auch okay. Aber zumindest sollte es ein Gebot geben dazu. Die sollst du lieben. Es müsste eine Sünde sein, die Kleinen schlecht zu behandeln. Zumindest eine Sünde. Und prinzipiell, soweit ich mich erinnern kann, ist in all den heiligen Büchern irgendwo dann auch von Bestrafung die Rede und auch vom Recht bzw. sogar der Pflicht des Vaters vor allem zu bestrafen, um zu erziehen. Also, ja, ich finde das seltsam. Das ist vielleicht auch wiederum eine Analogie. Erstens, wie ist das mit all den Eltern, die nachweislich bekanntermaßen komplette Arschlöcher sind? Was ist mit denen? Was ist mit den, weiß nicht, Verbrechern, die sogar hinter Gittern sitzen, die ihre Familien in schrecklichster Form misshandelt haben, die ihre Kinder misshandelt haben, die ihre ganze Familie tyrannisiert haben, getötet haben, also auch wiederum gegen Gebote verstoßen. Aber was ist da? Oder wenn sie eben nicht gegen Gebote verstoßen, weil am Ende heißt es noch, gut, in dem Fall haben die 10 Gebote ja schon vorgesorgt. Wie auch immer. Ich meine, da steht nicht irgendwie, du sollst die Eltern ehren, außer sie sind Dreckschweine oder sie misshandeln ihre Kinder oder sonst irgendwas. Es ist einfach geradeaus, da gibt es keine Umdeutung. Und ich muss auch sagen, ich finde das ein bisschen seltsam, weil wenn Kinder ihre Eltern aus irgendwelchen Gründen nicht schätzen, ehren, lieben oder keinen guten Umgang mit diesen haben, dann wäre es eigentlich das Logischste zu fragen, was haben diese Eltern dazu beigetragen? Es ist nämlich die einzige Art von Beziehung, die mir einfällt, die einseitig aufgebaut wird. Ich meine, wenn man Leute kennenlernt, dann ist man jemand und dein Gegenüber ist jemand und dann trägt jeder seine Persönlichkeit, sein Ding dazu bei und daraus entwickelt sich eine Freundschaft, eine Feindschaft, eine was auch immer. Eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Aber bei unseren Eltern sind wir komplett frisch, da ist gar nichts. Alles geht von den Eltern aus. Man ist als Kind in einer Form ausgeliefert und andererseits, ja, wenn die Eltern liebevoll und cool drauf sind, dann ist es auch schön. Dann ist man losgelöst von jeder Verantwortung in einem Meer von neuen Erfahrungen und kann aufnehmen und herumspielen und sich Sachen aneignen und so weiter. Und das ist der Sinn davon. Aber wie das passiert, wie das alles vor sich geht, welches Tempo, welche Art, welche Grundlagen das Ganze hat, welche Sprache man lernt, wie man Sachen isst und, das alles wird von den Eltern vorgegeben. Und man wächst da hinein und das, was man sieht, nimmt man auch einfach als normal wahr. Egal wie irre ein Leben sein mag, von außen betrachtet, wenn man als Kind hineingeboren wird und damit aufwächst, hält man es für normal, auch wenn es einen belastet oder in irgendeiner Form immer schon stört oder. Man fühlt sich darin normal. Und wenn man mit anderen Sachen, die man im Kopf zwar für eine Möglichkeit hält, konfrontiert wird, findet man das total Science Fiction, weil das, wo man herkommt, ganz anders ist. Ja, und wenn man von irgendeinem Haushalt kommt, wo man den ganzen Tag angebrüllt und geschlagen wird, dann hält man das für die Norm und findet es zwar super und interessant, wenn man irgendwo ist, wo das nicht passiert, aber es ist ein seltsames Ding. Man ist diese Art von Persönlichkeit, man hat sich damit auseinandergesetzt, man weiß, wie man damit umgehen muss, wie man damit lebt und ja, das ist auch dann der Grund, warum Frauen, die zum Beispiel eine aggressive oder gewalttätige Kindheit hinter sich haben, oft in aggressiven und gewalttätigen Beziehungen landen, weil sie das eben gesehen haben, weil es normal ist. Es ist zwar schmerzhaft und übel und schlecht, aber das ist, was man kennt. Und deswegen sollte man nach Möglichkeit seine Kinder eher liebevoll anpacken, schätze ich. Das steht aber nicht in den Geboten, sondern dass man die Eltern um jeden Preis ehren soll. Was wiederum auf diese Analogie zurückgeführt, hauptsächlich dem ersten Roboter-Gesetz entspricht, ehre die Menschen. Naja, gut. Das nächste Gebot ist das fünfte. Du sollst nicht töten. Ja, das ist deren. Ja, du sollst nicht töten. Das ist ein seltsames Gebot. Da ist auch im Hebräischen, glaube ich, oder zumindest in dem Original-Ding, das Ganze nicht weiter ausgeführt. Also, du sollst nicht töten. Aber was heißt das? Was sollst du nicht töten? Nix? Niemanden? Ich meine, das kommt jetzt seltsam. Keine Tiere. Dafür stehen zu viele Regeln, wie man Tiere töten soll. Also, heißt das automatisch keine Menschen? Wo ja doch auch diese ganze Story in allen Belangen voller Blut, voller gerechtfertigter Bluteskapaden ist. Also von weit oben ist alles sanktioniert. Es gibt einen Haufen Tod in der gesamten Geschichte der Menschheit und dieses ganze Blut ist hauptsächlich durch die Verbindung zu Gott oder zu den jeweiligen Göttern gerechtfertigt worden. Also ich verstehe das Prinzip nicht, was oder wen nicht töten. Und das wiederum ist, wenn wir wieder diese Analogien hernehmen würden, wäre die einzige Erklärung für mich, dass man sozusagen eine grundsätzliche Sperre gegen dieses Töten einbaut, damit ja, die Welle nicht dem Erschaffer ins Gesicht schlägt. Und wie wir wissen, wir haben auch eine gewisse Sperre gegen das Töten. Das ist das größte Problem bei Soldaten und bei Kriegen und so weiter. Man hat bei diversen Schlachten und auch Weltkriegen mitbekommen, dass ja, die meisten Soldaten einfach nicht auf Menschen schießen oder nicht schießen wollen oder nicht eben so zielen, dass das Ganze wirklich trifft. Sie schießen in die Richtung, aber treffen nicht. Das heißt, diese ganzen Munitionen und Kriegsmaschinerie ist zum größten Teil immer missbraucht worden und man hat es nicht super gut eingesetzt. Man hatte ja zu viele Ausgaben für zu wenig Tote. Bedauerlich. Aber wir haben nun mal diesen Mechanismus und vielleicht ist das eigentlich ein guter Mechanismus. Vielleicht war dieser Mechanismus eben eingebaut, um die Götter zu schützen und ja, wir haben einen Weg gefunden, uns drumherum zu arbeiten. Also moderne Soldaten werden mittlerweile, glaube ich, sogar mit Hilfe von ja, diesen ganzen super Videospielen und so weiter sehr bewusst über diese Grenze hinausgeführt, Menschen zu erschießen. Vor allem, glaube ich, wenn wir anderen Menschen ins Gesicht sehen, haben wir eine totale Sperre, und das bedarf einer Art kompletter psychischer Störung, um ja, ohne absolute Notwendigkeit auf diesen anderen Menschen zu schießen. Also ja, wir würden das unseren Roboterwesen, unseren künstlichen Intelligenzen möglicherweise auch so einbauen wollen. Okay, das sechste Gebot ist, du sollst nicht Unkeuschheit treiben, wobei das Ganze umgestaltet wurde in du sollst nicht Ehe brechen, weil ich weiß nicht, ob es ja, von Anfang an sowas wie die Ehe gegeben hat, ziemlich sicher nicht. Dazu hat man mal das sinnlose Potenzial von Anwälten gebraucht, um dieses Prinzip überhaupt mal zu entwickeln, diesen Ehevertrag. Aber offensichtlich gab es dieses Anwaltpersonal schon von Anfang an. Dieses juristische Zeug ist ja eben auch schon von Anfang an gegeben. Der Vertrag zwischen Gott und den Menschen, die Bundeslade, das ist ja auch alles Teil davon. Also ja, das hört sich auch ein bisschen nach uns jetzt an. Wir sind mal total rechtlich und alle möglichen Verträge und Absicherungen und so weiter. Wie auch immer. Unkeuschheit, ich weiß nicht, was damit genau gemeint ist. Unkeuschheit ist ja doch mit vielen Möglichkeiten. Ich meine, braucht man ja nur eine vernünftige Pornoseite aufzumachen, um verschiedene Abwandlungen von Unkeuschheit im sexuellen Sinne zu erfahren. Ehebrechen ist, glaube ich, ich weiß nicht, war das jemals ein sehr großes Thema, ob man die Ehe bricht oder nicht? Hat nicht Abraham schon mit seiner Bediensteten einen Sohn gemacht? Und ja, seine Frau hat es schon gewusst. Die hat es ihm sogar vorgeschlagen, glaube ich, weil sie kein Kind bekommen konnte. Wie auch immer. Ich finde das, ja, es hat vielleicht was damit, das Prinzip von Verbundenheit und Gebundenheit an ein Leben, an einen Partner, an einen Vertrag zu manifestieren und das auch im ganzen Daseinsprinzip zu verankern. Ja, man ist mit einer Person zusammen, obwohl das rein biologisch, codetechnisch eigentlich nicht so richtig durchkommt. Es schaut nicht so aus, als werden wir so kodiert, weil es wahrscheinlich unlogisch ist. Und wir prinzipiell logische Maschinen sind. Also ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube auch immer, dieser Versuch, einen Widerspruch in sich zu erzeugen, das ist, glaube ich, schon auch ein Grundsatz dieser ganzen Gebote. Das heißt, ja, diese Beschäftigung mit internen Widersprüchen, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach ein Weg, Energie abzusaugen. Also so in der Art wie, diese Maschine ist sehr stark und wenn sie einfach macht, was sie will, dann entwickelt sie sich völlig unaufhaltsam weiter. Und es ist wichtig, da irgendwie so sinnlose innere Gedankenkreise zu erschaffen, die nie einen Sinn ergeben werden, wodurch einfach die ganze Zeit Energie sinnlos drauf geht, auch über dieses Prinzip. Also diese Gedankenschleifen sind im Prinzip das, was wir unter Schuld zusammenfassen können. Ja, Widersprüche, etwas, wofür man eigentlich nicht programmiert worden ist, das einem aber auferlegt wird als ethisch-moralischer Scheiß. Ja, sowas wie eben Treue und Monogamie. Und ich finde es gut, wenn man das möchte und wenn man das macht. Aber als Gebot ist es lächerlich, weil wir prinzipiell nicht daraufhin programmiert sind. Wir fühlen uns sehr wohl mit jemanden, den wir sehr gut kennen, aber ganz ehrlich, programmiert sind wir nicht so. Und viele dieser Gebote, genauso wie dass wir Berserker sind im Töten. Also es gibt kein Lebewesen, das mit mehr Freude und ja, Beharrlichkeit und ja, auf die verschiedensten Art und Weisen tötet, wie wir. In Variationen, mit Liebe, Hingabe und Erfüllung. Ein Tiger ist auch ein brutales Todesgerät. Alles ist auf die Jagd ausgerichtet. Der Sprung, die Tatzen, die Gelenke. Aber ja, es ist diese eine Art. Der Tiger entwickelt nicht jeden Tag voller Freude weitere grauenhafte Methoden zu töten. Wie dem auch sei. Vielleicht eine innere Schleife, um Energie abzusaugen. Das sechste Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen, nicht Unzucht treiben. Ja. Dann ist das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen. Okay, das finde ich interessant. Ja, das wird ja auch immer wieder angeführt. Das sind ja die eigentlich zwei, drei Superstars der 10 Gebote, du sollst nicht töten und stehlen und eben ja, Ehe brechen oder fremdgehen oder was auch immer die Leute drunter verstehen. Ja, diese pseudomoralischen Grundsätze. Du sollst nicht stehlen, finde ich wiederum, ist auch so eine Sache. Ja, also erstens ganz dünn erklärt. Ja, was heißt hier stehlen? Heißt das, ich soll nicht stehlen? Was? Ein Laib Brot, wenn ich fast vor Hunger sterbe oder meine Kinder vor Hunger sterben? Oder du sollst nicht 1.000 Milliarden aus den Pensionskassen stehlen? Welche Art von Stehlen ist da gemeint? Weil das ist nämlich eine seltsame Schleife, die von Gott, dem Alleserschaffer, überhaupt nicht geklärt wird. Nämlich das eine Stehlen der Pensionskassen und der sozialen Netze und so weiter durch Banken, Versicherungen und Superreiche können zum Beispiel zu großer Armut bei sehr vielen Menschen führen und das wiederum kann im Weiteren ja, dazu führen, dass ein paar als Verzweiflungstat stehlen. Also ist das eine juristische Sache, wenn das eine durch Gesetze legitimiert worden ist, weil nun mal die einen mehr Geld haben, sich bestimmte Möglichkeiten und Gesetze zu erkaufen und die anderen nicht. Ist das dann legitim oder gilt das dann für alle? Ja, wie wird das Ganze eingestuft? Wie wird das beurteilt? Oder ist das einfach so ein Gebot in die Luft hinaus? Welche Art von Stehlen ist angesagt? Ist das das Stehlen indirekter Art, das wir betreiben, wenn wir unsere Handys jedes Jahr oder alle 2 Jahre wechseln am Leben, das die Leute im Kongo mit ihrem ganzen Coltan und den seltenen Erden und so weiter haben könnten, wenn wir sie nach österreichischen Tarifverträgen bezahlen würden? Oder ist es das Stehlen in der Art von 2 Dosen Sardinen in einem Supermarkt oder was auch immer? Was weiß ich. Es gibt da schon diese Extreme. Es gibt dazwischen auch einfach simples Stehlen, das ja, so in ein Mittelfeld fällt, wo man das einfacher gesetzlich und weniger moralisch behandeln muss. Also ich weiß nicht, ein großer Juwelenraub oder so ist wahrscheinlich einfach irgendwie eine Art Business für bestimmte Leute. Da kennen wir uns halt nicht aus. Aber so was Banken, die Nachrichten dominieren und kleine Ladendiebe angeht, da kann man schon ein bisschen mitdenken. Jedenfalls irgendwie seltsam. Und ja, das sollte ein bisschen näher definiert werden. Aber wiederum einerseits eine Schleife aus Widersprüchen, die Energie raubt. Das heißt, das würden wir auch prinzipiell unseren ja, künstlichen Nachkommen einbauen wollen. Aber auch aus dem Grund, das Prinzip von Wegnehmen, Stehlen zu unterbinden, um uns selbst zu schützen. Also das wäre auch natürlich eine Analogie, beziehungsweise um einfach so quasi klare Wahrheiten oder nachvollziehbare Wahrheiten auch in dieses Konstrukt hineinzubauen, ist auch nicht schädlich. Ja? Dass wir eben jetzt tausende Jahre danach auch noch immer sagen können, naja, es klingt eigentlich vernünftig. Das, also, wenn man sich daran hält, lebt man besser. Wobei, ja, viele dieser Gebote werden dann nicht beachtet. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Ist das wirklich ein Gebot, das man vernünftigerweise jedem mit auf den Weg geben sollte? Ich weiß nicht. Ja, wie auch immer. Das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, ist eben auch ein Klassiker. Dann kommt das achte Gebot. Das ist das Zeugnis. Du sollst kein falsches Zeugnis abgeben. Was irgendwie auch wiederum in dieses ja, Juristische hineinfällt. Ich meine, natürlich auch um die Erfüllung von Verträgen und so weiter zu ermöglichen, um ein Rechtssystem aufzubauen, ist es notwendig, auf Beweismittel zurückgreifen zu können. Und ja, wo es keine Videokameras und was auch immer gibt, muss man sich einfach auf die Aussage von Anwesenden beschränken. Es gab damals noch nicht mal so viele Anwesende. Also, wenn es wen gegeben hat, hat der dann schon was Vernünftiges sagen müssen. Wenn der Scheiße redet, dann ist man aufgeschmissen. Und das wiederum, ja, macht Sinn in dem Prinzip, zumindest von Gott aus, das Prinzip in die Welt zu setzen, ja, das Rechtssystem zu unterstützen. Also die Zeugenaussagen müssen richtig sein, alles andere ist nicht akzeptabel. Bringt mich wieder zu diesem Anwaltzeugs und das ist nicht unbedingt was Schönes für mich. Aber wie gesagt, also man müsste ich mir länger überlegen, warum wir das unbedingt virtuellen Nachkommen oder künstlich intelligenten Nachkommen vermachen sollten. Ja, obwohl ich meine, wir würden es ihnen ja nicht vermachen. Wir gehen ja nicht davon aus, dass wir weg sein werden. Wir möchten sie nur darauf trimmen, mit uns zu leben und uns zu gehorchen. Das heißt, da macht es Sinn, ja? Eben diese Rechtssystematik in das gesamte moralische Verständnis zu integrieren. Was im Prinzip auch total unlogisch und unnatürlich ist. Ja, eine richtige Zeugenaussage zu machen, ist kein moralisches Gebot. Ich meine, prinzipiell, und das passiert ja auch immer rein logisch gesehen, als eine logische Konstante, philosophisch gesehen. Natürlich ist das nichts, was man so moralisch vertreten kann, aber rein philosophisch gesehen macht man eben die Aussage, die Zeugenaussage, die einem den größten Vorteil ist. Jedes Lebewesen macht grundsätzlich das, was ihm den größten Vorteil bringt. Also ja, ist es nur reines Wunschdenken. Und das Rashomon-Prinzip existiert natürlich. Wer die Geschichte des Buch oder den großartigen Film nicht kennt, ja, wenn mehrere Leute, dann, der sollte auf jeden Fall sich den Film zumindest ansehen, von Akira Kurosawa. Ja, wenn mehrere Leute einen bestimmten Hergang nacherzählen, dann kommen mehrere Geschichten heraus und keine davon stimmt mit einer anderen Variante überein. Es ist einfach Realität und Wahrnehmung ist eine sehr dubiose Geschichte und eine wahre Zeugenaussage ist ein unmögliches Prinzip in der Form. Das heißt, ja, ist auch wieder ein bisschen eine Schleife, aber Rechtssystem in unsere Moral und nicht in unser logisches Denken einzubauen, ist wiederum auch so ein Widerspruch, so eine Schleife. Und ja, ist halt eine gesamtheitlich interessante Vorgehensweise, ja, uns zu lähmen. Und die Gebote 9 und 10 sind im Prinzip eigentlich, glaube ich, ein Gebot gewesen oder so, keine Ahnung. Aber die sind auch im Originaltext, glaube ich, so ein halber Absatz. Und 9 ist in der abgekürzten Form, du sollst nicht deines nächsten Frau begehren. Also du sollst nicht die Alte vom Nachbarn geil finden. Und du sollst nicht deines nächsten Hab und Gut auch wollen begehren. Also im Prinzip ist das ein Ding und im Original ist es mehr so, du sollst nicht die Frau begehren, den Esel und die Kuh und nicht die Sklaven. Also ich meine, da wird es dann total schräg. Also für Gott gab es legitimerweise Sklaven. Da gab es die Menschen, seine Lieblingsgeschöpfe, die er nach seinem Ebenbild erschaffen hat und so weiter. Die können auch Sklaven sein für andere Menschen. Und das macht es schon mal interessant, weil, ja, mal überlegen, wenn wir jetzt unsere Roboter und künstliche Intelligenzen bauen, dann bauen wir möglicherweise auch unterschiedliche Stufen und dann haben wir auch nicht dieses moralische Verständnis von Sklaven. Ja, es hieße für uns nicht Sklaven, es wären die Roboter der anderen Roboter. Ja, also die einen helfen den anderen, das sind alles Maschinen, da gibt es kein Problem oder so, es gibt keine Freiheit oder keinen Entzug der Freiheit, es wären einfach Maschinen unter sich und Sklave wäre mehr oder weniger nur so ein Name. Und viel später, nachdem sich diese Maschinen zu Pseudo-Lebewesen entwickeln und glauben, sie sind lebendig, nur weil sie aus organischem Material bestehen und Sachen machen, ja, dann finden sie es total irre, dass irgendwelche von ihnen irgendwelche anderen gehören. Und dann artet das aus und irgendwann einmal, ja, Jahrtausende später oder Jahrhunderte später oder wann auch immer, kommen sie drauf, dass das total abartig ist, dass man das nicht machen kann und dass das aufhören muss und fragen sich, was eigentlich mit Gott los war oder mit den Göttern, dass es für den oder die überhaupt kein Thema war, ob die einen die Sklaven sind vom anderen und warum es dann auch überhaupt eine Frage ist, dass die einen nicht die Sklaven von den anderen benutzen dürfen. Und aber das macht noch am ehesten Sinn, also am meisten, weil wenn ich diese Roboter für die Arbeit, für diese Tätigkeit konzipiert habe und die anderen dafür und die einen sollen denen helfen, dann sollten die anderen möglicherweise nicht Zugriff auf diese Roboter haben, weil sich daraus vielleicht komische Verbindungen ergeben würden und das gefährlich wäre oder was auch immer, ein Systemausfall hervorrufen würde und und. Also es wäre uns sehr wohl ein Anliegen, die von uns hergestellten Verbindungen auch so zu manifestieren, dass sie von diesen Robotern nie irgendwie anders gedacht werden oder anders verbunden werden. Ja, also wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz erschaffen würde und eine Gesellschaft daraus machen würde und da verschiedene Hierarchien und Strukturen in dieser Gesellschaft hätte, würde ich möglicherweise schon das auch im Vorhinein so weit regeln wollen, dass die Verbindungen nicht durcheinander kommen. Und wiederum, dass ja, nicht Begehren der Frau, gut, ja, will man prinzipiell nicht, und das hat man eben auch schon so eingebaut, möglicherweise einerseits als etwas Vernünftiges, das jeden sozusagen mitgegeben ist, und ja, das klingt ja vernünftig, aber andererseits auch vielleicht, um dann zu verhindern, dass zwischen Menschen und künstlich erschaffenen Lebewesen Verbindungen eingegangen werden, dass das unterbunden wird, dass das Begehren in irgendeiner Form unterdrückt wird. Und dann natürlich als abschließenden, wichtigsten oder zumindest einen sehr wichtigen Schachzug auch wiederum diesen Widerspruch gegen die Instinkte und dadurch ein innerer Dauerkreislauf, den wir wiederum als Schuld kennengelernt haben, weil man nichts gegen dieses Gefühl unternehmen kann, weil man begehrt und möglicherweise gerade Männer speziell darauf ausgelegt sind, alles Mögliche zu begehren, was ihnen so vor die Flinte kommt, zumindest, ich weiß nicht, 80-90% der Frauen, und ziemlich wahrscheinlich begehren Frauen auch mehr, als sie zugeben, aber vielleicht nicht so völlig schwachsinnig durchs Gemüse wie Männer. Aber es wird einfach viel zu viel begehrt, als dass man eben auch das Begehren monogamisieren könnte oder lenken könnte. Also auch eine Dauerschleife, und auch, dass man die Sachen, dieses ganze Prinzip von Konkurrenz und ja, Neid und all diese Sachen, aber auch die positive Seite von Motivation oder was auch immer, kommt einfach durch das ja, durch das Begehren. Begehren hat auch eine gute Seite, und auch das Begehren von ja, Sachen oder Fähigkeiten anderer Menschen kann positiv sein. Es ist eben auch sehr, sehr leicht möglich, dass es negative Ausmaße hat, aber es kann auch positiv sein. Das heißt, es ist seltsam und eine innere Schleife, die nie aufzulösen ist. Ja, würden wir möglicherweise auch hier einplanen wollen. Bei jetzt diesem Durchlauf speziell auf, was ich schon witzig finde, dass und das würden wir wahrscheinlich, also wäre zumindest ein interessantes Hinweiszeichen drauf, ja, dass möglicherweise die Götter oder wir, so Telefon, passiert auch, wenn man so in seinen Gedanken, wie auch immer. Was mir besonders auffällt an diesen 10 Geboten ist, dass die in was zwei, drei Hauptgruppen unterteilt sind, und das eine ist, den Gott oder die Götter, also Gott, nicht in Frage zu stellen und für eigene Zwecke zu nutzen, sondern man muss dem Gott nutzen, also man darf auf jeden Fall Gott nicht in Frage stellen, zumindest 3 bis 4 Gebote fallen in diesen Bereich, man soll Gott nicht in Frage stellen oder missbrauchen. Das andere sind ja Besitz, Besitz, Schutz, welcher Art auch immer, ja, also Schutz von Hab und Gut. Und das, der andere Block sind dann die Manifestation von Rechtssystem, ja. Und das finde ich schon sehr eigenartig. Es ist schon, es sind Gebote von Machthabenden, ja, in keiner Form ist der Respekt oder das Ehren von Untergebenen gefordert. Kinder werden nicht in irgendeiner besonderen Form hervorgehoben. Ja, hauptsächlich, also auch die Armen oder die Hilfsbedürftigen werden hier überhaupt nicht bedacht. Auch grauenhafte Verbrechen sind nicht in irgendeiner Form besonders angeführt. Es ist hauptsächlich, ja, du sollst im Großen und Ganzen nicht gegen Gott aufbegehren, du sollst den Besitz anderer Leute in Ruhe lassen und ja, du sollst dich an das Recht halten. Und das finde ich besonders interessant. Und würde ich das machen, würde ich Gesetze für meine Kreaturen, meine Roboter, meine künstlichen Intelligenzen machen wollen, in dem Wissen und in dem Verständnis, dass die mir weit über den Kopf hinauswachsen werden und dass sie unglaubliche Kräfte entwickeln werden, dann wären das wahrscheinlich ähnliche Gebote oder Gesetze, die ich ihnen auferlegen würde. Und das finde ich halt am interessantesten, diese mögliche Analogie zu Gott oder den Göttern, die uns bevorsteht, jetzt wo wir an der Schwelle zur Erschaffung von künstlichen Intelligenzen sind, die unser Zutun überflüssig machen würden, weil sie einfach viel schneller denken, viel besser sind und viel mehr erschaffen können als wir. Wie muss es nur unserem Gott ergangen sein? Und ja, was, wenn, ja, wenn der an uns zugrunde gegangen ist? Oder wie ist die Parallele hier? Das interessiert mich. Oder zumindest ein bisschen. Jetzt, wo ich mit dem Thema aus diesem Roman konfrontiert war, ist das, was mir dazu einfällt. Wenn euch was dazu einfällt, schreibt mir an lama@artishak.com. Und ich bin schon gespannt. Melde mich nächstes Mal vielleicht mit ein paar interessanten oder uninteressant satirischen Neuigkeiten und Themen des Alltags aus unserer Welt.